ich bin Technik- und Sicherheitsforscher an der Freien Universität Berlin, forsche vorrangig zu Cyber Warfare und Cyberspionage. Bin dabei auch beratend tätig für ein paar größere Unternehmen in Deutschland und international. Bin Direktor bei der NATO im SPS-Programm, Rolf für die Cyberstrategien aus in anderen Ländern, gerade in Jordanien. Bei der UNO bin ich auch, beim Auswärtigen Amt habe ich die Cybersicherheitsstrategie geschrieben für Cybersicherheitspolitik, also alles, was so international ist. Und bin generell bekannt und unbeliebt dafür, dass ich gerne etwas radikalere Lösungen vorschlage, weil ich halt natürlich auch mit etwas radikaleren Angreifern zu tun habe. Ja, und ich glaube, das war so.
Dann haben Sie ja möglicherweise diese Bundestagsdebatte in dieser Woche zu No Spy mit Interesse verfolgt. Ist das, was die Abgeordneten diskutieren, auf dem Niveau, was tatsächlich im Hintergrund läuft?
Nee, überhaupt nicht. Also da merkt man natürlich einmal, dass die vor allem politisch aufgeregt sind und versuchen jetzt irgendwie da nicht ganz so blöd dazustehen und so zu tun, als würden sie was tun. Die sind aber offensichtlich nicht darüber informiert, was sie tun können überhaupt. Und was wir vielleicht auch tun sollten, ja, insbesondere bei diesem No-Spy-Abkommen ist einmal das Problem, dass wir dann natürlich auch nicht spionieren können, ja, wo wir uns auch nochmal überlegen müssen, ob das so gut ist für uns überhaupt, wenn wir dann gar nichts mehr wissen über die anderen. Und zum anderen das Problem, dass die USA, also die Großmächte, sich sowieso nicht dran halten werden. Ja. Also das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass wir uns dran halten, die anderen aber nicht. Und dann haben wir einfach nur einen asymmetrischen Informationsverlust und das bringt letzten Endes sowieso nichts.
Was wäre denn die Alternative, dass wir sozusagen nachrüsten, dass wir genauso Ressourcen binden wie die NSA?
Ja, genau. Also wir müssen jetzt nachrüsten, wobei natürlich die Defensive nicht in der Offensive, das steht auf einem anderen Blatt Papier, ob wir das wollen oder nicht, aber wenn wir halt uns gegen Spionage wappnen wollen und natürlich damit nicht nur gegen die Amerikaner, sondern auch gegen viele andere Staaten und kriminelle Organisationen und auch unsere Wirtschaft und unseren Staat, dann müssen wir uns defensiv aufstellen. Und da müssen wir leider dann erheblich tiefer in die Tasche greifen und mit sehr viel Mut und mehr Expertise das angehen, als es im Moment der Fall ist.
Ein deutsches Internet ist irgendwann mal in die Schlagzeilen gekommen. Die Telekom hatte, glaube ich, diesen Vorschlag gemacht. Ist das praktikabel? Das ist ja eigentlich dann ein nationales Netz dann und nicht ein Internet.
Ja, nö, das wurde, glaube ich, viel missverstanden. Das ist immer noch das Internet, wie wir das kennen und mögen oder nicht mögen. Da kann man auch jede Seite der Welt draus ansurfen. Das macht also für das Erlebnis des Internets und auch die Struktur keinen Unterschied. Ich habe nur dann die Bedingung, dass Datenverbindungen, die also wirklich nur von Deutschland nach Deutschland gehen, nur in einer deutschen Territorialität stattfinden. Und da habe ich dann natürlich den enormen Vorteil, dass ich diese Territorialität rechtlich regulieren kann. Das heißt, da kann ich dann also eindeutig auch kriminelle Akte von fremden Nachrichtendiensten feststellen, kann mich darüber beschweren. Ich kann Kooperationen mit Nachrichtendiensten nachverfolgen, nachweisen, auch da dann Politiker zur Rechenschaft ziehen, Firmen zur Rechenschaft ziehen. Und für so eine Haftbarkeit, in diesem Sinne auch eine politische Haftbarkeit, wäre das also ein Gewinn. Aber es hilft uns natürlich relativ wenig in der Sicherheit.
Sie sagen, die USA würden sich als Großmacht nicht daran halten, an solch einen oder gebunden fühlen an solch ein No-Spy-Abkommen. Die Chinesen wahrscheinlich auch nicht. Es gibt ja die Empfehlung.
Die Franzosen auch nicht.
Die Franzosen auch nicht. Es gibt ja direkt sogar die Empfehlung, an Obama weiterzumachen. Auf welcher Logik basiert denn diese Empfehlung? Ist das nicht völliger Quatsch, alles und jeden zu überwachen? Es wird doch nicht dadurch unmöglich sein, Straftaten zu begehen oder Aggressionsakte gegen Länder zu planen.
Na, alles und jeden überwachen tun die eigentlich auch nicht. Ja, also das sind ja automatisierte Verfahren, die dann da die Verdächtigen aussieben und so in dieser Riesenbreite. Es ist natürlich erstmal so eine Bulk Collection angelegt, aber die konkrete strategische Arbeit dahinter ist halt sehr viel gezielter und ist in der Form auch, was man so hört aus Amerika, ja, strategisch sinnvoll. Ja. Also die haben einige Dinge dadurch verhindert. Es kam ja mal diese Zahl von den 50 Terrorattentaten. Wir haben natürlich hintenrum dann auch noch eine ganze Reihe anderer Geschichten gehört. Terror ist natürlich immer so das Narrativ im Vordergrund, wo dann die Öffentlichkeit gut drauf anspringt, aber es geht natürlich auch um die Gegenspionage, es geht darum, auch in den USA China und Russland einzudämmen, es geht darum, den Mittleren Osten zu kontrollieren, zu sehen, welche Akteure hochkommen, in welcher Stärke und wer da was tut. Also das ganz normale Intelligence-Geschäft, was die eigentlich haben. Und da ist so das Diktum bei den Nachrichtendiensten weltweit, dass wir jetzt gerade im Golden Age of Signals Intelligence sind. Ja, also früher noch zu James-Bond-Zeiten, da ist man halt immer noch mit dem Sportwagen und einer schicken Walter PPK rumgefahren, hat Frauen aufgerissen und dabei in der Bar so ein bisschen Informationen abgeholt. Und das ist fast, also es ist nicht vorbei so, ja, also Human Intelligence ist immer noch wichtig und ein großer Faktor, aber Signals Intelligence bringt ein Vielfaches der Informationen und auch sehr viel präzisere Informationen. Ja, die haben auch gesagt, bei Human Intelligence treffe ich mich mit irgendeinem Typen in der Bar, der erzählt mir dann einen vom Pferd, ich kann das alles nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich da reinhacke, mich in deren Systeme, dann kriege ich das tausendfache raus und es ist alles authentisch. Ja, also von daher ist das schon ein großer und wichtiger Vektor für die Nachrichtengewinnung geworden. Und das ist für die USA halt eben auch sehr wichtig. Und die sehen auch im Moment die Situation in Deutschland eher ein bisschen entspannt. Die meinen, wir müssten uns aufregen, weil die Politik halt da und Wahlkampf und Presse da so dahinter stehen. Aber das wird sich schon irgendwann legen. Und wir sind auch fast die Einzigen, die sich so voluminös aufregen.
Also ist die Leistung, die Edward Snowden vollbracht hat, also auf diesen Umstand hinzuweisen mit hochbrisantem Material, eher, ja, ich sag mal, ein philosophisches Problem als ein tatsächliches gesellschaftspolitisches?
Es ist ein riesiges, reales Problem, ja, aber das große Problem an der Basis ist mehr so die technische Sicherheit, ja, dass das also völlig marode ist, was ja auch Experten schon lange bekannt ist, ja, und also wirklich die Basistechnologien nicht mehr halten. Das war halt eben was sonst immer nur so gerüchteweise diskutiert wurde, und da haben wir jetzt halt so richtig knallharte Beweise, auch wenn im Moment noch keiner davon richtig beeindruckt ist.
Aber Sie haben bereits 2011 im Medienmagazin-Interview davor gewarnt, das Internet als Tool zu verstehen, um Demokratie besser organisieren zu können. Sie haben sogar abgeraten, explizit davon, Öffentlichkeit damit herzustellen, weil sie eben missbräuchlich beobachtet werden kann. Ist denn das, was Sie damals gewusst und gedacht haben, jetzt durch diese Enthüllung einfach nur bestätigt worden oder sind Sie selber überrascht?
Ja, ist alles bestätigt worden, bin nicht im Mindesten überrascht. Mhm. Aber ich freue mich jetzt natürlich, weil ich immer sagen kann, ich habe es euch ja gesagt. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass diese ganzen Basisthesen alle belegt sind, natürlich jetzt sehr schön. Und gerade auch dieser Aspekt mit das Internet so zu stilisieren als Werkzeug der Freiheit und der Demokratie, das habe ich immer für furchtbar naiv gehalten. Ja, gerade dadurch, dass das Internet so unreguliert ist und auch nur sehr schwer technisch zu beherrschen ist und zu regulieren ist, ist da halt so praktische Gesetzesfreiheit. Ja, für so Aktivisten klingt es immer super nach Basisdemokratie oder irgend so ein Quatsch, aber die haben natürlich dann auch nicht den entsprechenden Hintergrund in politischer Theorie. Da weiß man natürlich, dass Freiheit nur herstellbar ist durch Gesetz, durch Gleichheit vor dem Gesetz, und dass eine gesetzlose Gesellschaft eine Gesellschaft der Stärkeren ist. Ja, da gewinnt einfach der, der mehr Geld investiert, der mehr Kraft hat, der bestimmte Dinge tun kann. Und das ist jetzt was wir sehr deutlich sehen, einmal an der NSA natürlich, die erhebliche Mittel einsetzen kann und dadurch auch wirklich in der Lage ist, überall reinzukommen und alles zu manipulieren und zu kontrollieren. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Und wir sehen es aber auch an vielen anderen Akteuren, die jetzt gerade aufkommen. Es gibt interessante Beobachtungen zum Beispiel im Mittleren Osten, wo also relativ viele Information Operations geführt werden, wo also öffentliche Meinung manipuliert wird. In kleineren Kreisen, in größeren Kreisen, auch da entbirgt sozusagen das Netz diese Schwäche, dass also die Deregulierung, die Unregulierbarkeit des Rechts des Stärkeren durchsetzt.
Es gibt ja auch das Mittel der Manipulation und Täuschung, indem man sich eine Tarnkappe aufsetzt als Geheimdienst oder unter dem Deckmantel einer vermeintlichen gesellschaftlichen Operative etwas vortäuscht, eine gesellschaftliche Stimmung erzeugt. Haben Sie dafür Belege, dass man gar nicht so sehr auf dem Überwachungstrip ist, sondern eher auf dem Gebiet der Manipulation?
Beides. Also die NSA nicht so sehr, die machen das auch. Die haben auch ihre Info-Ops-Geschichten. Und
wie heißt das?
Information Operations oder Info-Ops. Sind da auch aktiv, aber das ist mehr so ein Ding für die ehemaligen Sowjet- und kommunistischen Staaten. Ja, die haben ja durch ihr klassisches Schwergewicht in Propaganda, haben die da einen sehr starken Fokus immer drauf gehabt und auch in ihrer Sicherheitsarchitektur noch einen sehr starken Fokus auf Überwachung und Zensur, und die tendieren sehr stark dazu, das zu machen. Und bei den ganzen anderen Staaten kommt es dann darauf an, wer das wie interessant findet, in welchem Kontext. Die kennen sozusagen USA und Russland, China beide als Blöcke, wissen, wie die verfahren und sehen sich dann an, was sie damit machen können. Wir sehen halt eben, wie gesagt, im Mittleren Osten relativ viel Aktivität, und die wird eben nicht nur aus Russland und China kommen, sondern auch von den lokalen Akteuren, zum Teil auch aus den USA. Aber da passiert relativ viel. Ja, das ist also was zum Beispiel die SecDef Group in Kanada, mit denen spreche ich da ab und zu dazu. Die haben auch so schöne Charts dann immer, wer welche Gerüchte wie gestreut hat und wie die dann weiter begleitet wurden und hier noch verstärkt und da verstärkt. obwohl gar nichts dran war. Und die, da kann man dann anhand dieser Strukturen auch erkennen, dass die also auch richtig inszeniert sind. Ja, dass da also ein Architekt dahinter sitzt, der diese Dinge betreibt. Aber es ist völlig unmöglich zu sagen, wer das ist. Ja, das ist also wirklich in diesem Fall total komplett ausgeschlossen. Und das ist ein direkter Widerspruch mit der Idee, dass man halt im Internet seine Meinung politisch freier mitteilen kann, weil man ja anonym ist. Ja, also gerade durch diese Anonymität kann ich eben nicht mitteilen, ob das eine authentische Meinung oder Meldung ist oder ob das fingiert ist. Und es lässt sich dann auch nicht nachher rekonstruieren oder nachweisen, was jetzt wirklich fake war und was nicht, wenn das geschickt gemacht ist. Und sie haben einen guten Nachrichtendienst, die nehmen natürlich immer so ein Körnchen Wahrheit und ein Körnchen Erfindung dazu. Und das sind also sehr schwierige Phänomene.
Ist das in Deutschland auch ein normales Tool für Geheimdienste, solche Bewegungen vorzutäuschen oder Informationen, die gefälscht sind, in die Welt zu setzen?
Nicht in der Variante. Also diese Geschichte Info-Ops, dass man also wirklich da massiv Meinungen manipuliert, das ist bei uns nicht so eine starke Geschichte. Man versucht natürlich mal auch Gegner in irgendwelche Sachen reinzutricksen oder die zu in irgendwas zu tricksen, damit sie irgendwelche Informationen preisgeben mit gefälschten Identitäten. Aber das ist mehr so das Standard-Brot- und Buttergeschäft.
Dann müssen wir wahrscheinlich das Bild eines Nachrichtendienstes sowieso etwas korrigieren, denn Google ist in meinem Verständnis auch ein Nachrichtendienst, sammelt Nachrichten und dringt jetzt durch den Zukauf von Firmen auch in die Haushaltstechnik ein. Dann haben wir auch diese Woche gelesen, Google ist gerade bei der Entwicklung einer intelligenten Kontaktlinse ziemlich weit vorn. Und möglicherweise gibt es dann noch andere Begehrlichkeiten, um an Daten heranzukommen. Ist es vielleicht dann doch so, wie Sascha Lobo sagt, dass das Internet kaputt ist?
Das ist einfach sowieso eine bescheuerte Idee gewesen, ja, to begin with, sozusagen. Also diese, das entbirgt nur seine furchtbare Naivität und wie dusselig er da war, das überhaupt so als Werkzeug von Freiheit und Großartigkeit hinzustellen, ja. Das Internet ist gut für Pornografie und Shopping und selbst dabei holt man sich eine Reihe von Viren ein. Und ansonsten ist es eher schwierig, ja. Also auch die ganzen Informationen, die so basisdemokratisch reinkommen, da spielen alle möglichen Akteure mit. Da weiß ich nicht, wie furchtbar manipuliert ich da gerade werde. Die klassischen Informationen über Medien bringen ja dieses ganze Desaster mit sich, dass die Medien kein Geld mehr haben, weil es halt alles gratis da steht und der ganze Qualitätsjournalismus geht den Bach runter. Das finde ich auch schlimm, wirklich. Ja. Also ich habe jetzt viele Journalisten getroffen, die einfach gar kein Geld mehr haben, um bei der NSA zum Beispiel mal so ein bisschen investigativ zu gucken, was es eigentlich bedeutet und wo das eigentlich hingeht. Die leben nur ein bisschen so ein Meldungs-, die haben eine Stunde Zeit, sich damit zu beschäftigen und da erfahren wir natürlich gar nichts mehr. Ja. Und das sind alles so Begleiterscheinungen des Internets und von daher für mich ist es keine so großartige Erfindung. Noch nie gewesen, so richtig aus dieser Perspektive. Und das, was wir jetzt erleben, ist halt mehr so das Aufklaren dieser Selbsttäuschung.
Aber wenn wir jetzt tatsächlich das Gefühl haben, Android steckt nicht nur im Auto, sondern auch im Thermostat der Heizungsanlage, was kommt da noch auf uns zu? Sehen Sie da eine Entwicklung, die wir dann vielleicht als biologisches Wesen irgendwann mal bereuen?
Boah, das ist schwierig zu sagen, wo wir denn damit koevolvieren. Ja, vielleicht passen wir uns ja auch sehr gut daran an. Und Technik hat ja eigentlich immer die Funktion, uns Arbeit abzunehmen, um uns frei zu machen für andere Dinge. Ja, und das tut sie ja in dem Fall. Das ist ja auch eine wahnsinnige Optimierung unserer Prozesse. Und auch bei vielen dieser Geschichten, die Google macht, muss man jetzt nicht unbedingt Datenerhebungen suggerieren. Die sind halt auch viele Nerds dabei und das ist auch so eine Tech-Company, die bauen auch gerne Roboter und so ein Quatsch. Das muss man nochmal sehen, was sie dann machen. Aber viele dieser Geschichten sind natürlich, wenn sie denn sicher sind, ja, und wenn ich dann auch eine gewisse Anonymisierbarkeit meiner Daten herstellen kann, was man ja durchaus im Design einbinden kann, dann sind die halt auch sehr hilfreich, ja. Dann kann damit Prozesse optimiert werden, viele Dinge muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen, kann mich um andere Dinge kümmern.
Sie haben vor 2 Jahren gewarnt, alles, was aus den USA kommt, nicht als Sicherheitstechnik in deutschen Einrichtungen zu verbauen, weil es gibt dann immer irgendwelche Hintertüren und Kontrollmöglichkeiten mittel der Wirtschaftsspionage. Also dann heißt es doch Google raus aus sämtlichen sicherheitsrelevanten Bereichen.
Ja, na klar, das ist natürlich eine Prämisse. Ja, also ich muss die Sicherheit und den Datenschutz sicherstellen können. Und das kann ich über zwei Wege machen. Entweder ich kann es prüfen und verifizieren. Das ist fast nie möglich, weil die zu komplex sind und auch viele Interaktionen dazwischen möglich sind, die ich gar nicht absehen kann. Oder ich muss es halt selber bauen unter vertrauenswürdigen Bedingungen und nach Best Practices. Und das Letztere scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Von daher gilt natürlich, dass wir Google aus allen sicherheitskritischen, sensiblen Bereichen raushalten sollten.
Aber auch, ich sehe gerade Ihren Laptop hier, das ist auch ein amerikanisches Produkt eigentlich, in China zwar gebaut, aber müsste auch raus, oder?
Ja, ich glaube, es gibt noch keinen deutschen Laptop. Müsste auch raus. Aber ich mache auch zum Beispiel keine sensiblen Sachen am Laptop. Ja, ich mache auch keine verschlüsselten E-Mails. Wenn mir jemand was vertrauensvoll mitteilen will, dann treffe ich mich mit dem.
Lobos-Artikel endet mit der Forderung, das Internet nochmal neu zu denken oder zumindest im Bewusstsein gerade dieses Problem zu schärfen, was Sie eben schon jahrelang haben. Sehen Sie denn überhaupt die Bereitschaft der deutschen Bevölkerung in dem Fall, darüber nachzudenken? Oder ist das nicht wirklich allen egal, weil die Vorteile überwiegen?
Ich denke, wir haben den Nachteil, dass die Vorteile sehr unmittelbar sind im Erleben und die Nachteile sehr mittelbar. Ja, also die Vorteile der IT, dass jeder jeden Tag damit Spaß hat, das steht sehr stark im Vordergrund, und irgendwelche Konsequenzen durch Datenschutzverletzungen durch die NSA oder Konsequenzen durch Wirtschaftsspionage durch China, die sind sehr weit weg und sehr unsichtbar und unklar und diffus und man weiß es nicht so genau. Und von daher ist es einfach schlecht für unser Urteilsvermögen. Ja, wir urteilen ja meistens aus der Unmittelbarkeit. Gerade so als Laie kann man das auch gar nicht anders erwarten, dass man irgendwie anders urteilt. Und von daher ist das Interesse da, müssen wir sagen, einfach nicht so wahnsinnig hoch. Ja, das merken wir auch am Markt. Es wird halt eben nicht viel angefragt. Man muss da irgendwie eigentlich viel mit Standardisierung arbeiten, mit staatlichen Stellen, die das vorschreiben. Und die haben dann aber das Problem, dass es halt eben vom Wähler auch nicht angefragt wird. Ja, wir haben ja gesehen den Untergang der Piratenpartei und auch die großen etablierten Parteien, mit denen ich zur Netzpolitik gesprochen habe, die haben ja auch gesagt, sie sind sich gar nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie mehr als eine 0, irgendwas Prozent ausmacht, diese Netzthemen. Ja, das scheint bei Umfragen auf jeden Fall immer ziemlich weit nach unten. Das kommt darauf an, wen man fragt, unter welchen Bedingungen. Manchmal ist es ganz oben, wo dann alle sagen, um Gottes Willen, meine Daten. Und wenn man dann fragt, was meinen sie denn damit und was wollen, dann kommt so, ja, eigentlich weiß ich es auch gar nicht so genau, und dann wird es wieder nach ganz unten geschoben. Ja. Also es scheint auf jeden Fall nicht so eine Sorge zu sein, wo man seine Grundüberzeugungen für ändert oder wo man mehr als ein paar Euro pro Monat dafür ausgeben will.
Eine Sorge scheint dann schon eher das zu sein, was möglicherweise viele spüren mit dem Aufkommen der E-Mail wahrscheinlich und diesem Ping, dass der Zeittakt sich verändert hat mit dem Einzughalten des Internets in den privaten und geschäftlichen Bereich, dass wir als biologisches Wesen jetzt viel stärker mit der Atomuhr in Braunschweig synchronisiert sind, als uns lieb ist, dass wir auch Arbeit 24 Stunden lang über den Globus verteilen können als Unternehmen und damit auch eine Auslastung von Ressourcen besser hinbekommen, dass wir dadurch wettbewerbsfähiger sind, dass wir das Gefühl haben, auch als Privatpersonen, wir sind besser vernetzt mit unseren wichtigen Menschen, Freunden und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich als biologische Wesen nicht dafür konstruiert worden, in der menschlichen Entwicklung mit technischen Phänomenen verbunden zu sein. Bis hin zur Kleidung, dass die optimiert wird, dass man da besser sein Smartphone unterbekommt und auch Signale bekommt, du kommst gleich in Stau und du kannst ausweichen, und dieses scheinbare Optimieren zulasten der biologischen Konsistenz. Ist das ein Problem, was überhaupt erforscht wird, oder dass das im Bewusstsein derjenigen ist, die sich mit dem Phänomen Internet beschäftigen?
Ja, die Technikphilosophen machen das ja, meine ursprüngliche Disziplin, aber es interessiert keinen, niemanden. Ja. Also das ist irgendwie eher so eine Subdisziplin einer Subdisziplin, und die drücken sich auch nicht immer sehr deutlich aus, muss ich auch sagen. Ja. Das ist leider so bei den Kollegen. Aber selbst bei der angloamerikanischen Technikphilosophie, die so ein bisschen direkter ist, interessiert es relativ wenig Menschen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es so praktisch relevant ist. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Forschungen, die ein bisschen besser, stärker auch dann in den Designprozess eingehen, diese ganze Ergonomie-Geschichten, was wie besser passt. Aber das sind dann auch wieder mehr so operative Dinge. Und ansonsten finde ich eigentlich, ist es ein ganz guter Mechanismus, das auch den Markt entscheiden zu lassen. Ja, wenn sich also einer dafür findet, der da Geld dafür investieren will und das anbieten will und das wird dann angenommen, dann ist es anscheinend was, womit wir evolutionär biologisch gut umgehen können. Ja, wir können
naja, aber es gibt dann auch Spätfolgen möglicherweise. Also Mira Meckel beschreibt das eben in ihrem Burnout-Buch. Das sind auch Sachen, die dann erst später kommen und dass diese Verbindung Biologie, also biologische Konsistenz mit technischen Strukturen uns eher kaputt macht, als uns nützt, längerfristig gesehen.
Ja, so pauschal kann man das nicht sagen. Ja, einige Dinge helfen uns, andere nicht. Aber es ist immer so bei uns in unserem Zusammenleben mit der Technik, dass wir viele Erfahrungen halt eben erst machen müssen. Ja, wir haben also immer das ganz typische Phänomen, wenn technische Innovation losgeht, dann gibt es immer eine Diskussion dazu und also wenn die wirklich wichtig ist, ja, dann gibt es eine Diskussion dazu von Apologeten und dann den entsprechenden Gegnern, die da einen sagen dann, wir brauchen das unbedingt, das ist ganz toll und wichtig und das kann man damit machen und die anderen sagen, das ist eine Riesenkatastrophe, was uns da alles passiert und wir können dies nicht, das nicht, das nicht. Und dann sind das aber alles Hypothesen, ja, und keiner kann so richtig sagen, was denn wirklich real passieren wird.
Ja, Frank Schirmacher behauptet, er kann es nachweisen, was passiert, dass wir unser Gehirn mit dem Internet nicht wirklich verkoppeln können, dass wir dümmer werden oder uns sogar zerstören.
Ja, ach, das sind dann auch Studien, da kann sie auch wieder eine Gegenstudie zu aufstellen und so weiter. Das ist alles nicht so furchtbar repräsentativ. Das dauert alles sehr lange, das wissen wir aus der Medizin, ja, dass es sehr lange dauert, Sachen wirklich solide zu erforschen. Und im Zweifelsfall ist die Praxis dann schneller. Ja, da zeigt sich dann also, wie bei diesem Burnout durch Smartphones und so, dass man dauernd mit der Arbeit verbunden ist, zeigt sich dann also in der Praxis in der Regel früher, was gut für uns ist und was nicht. Und wir müssen dann aber halt natürlich den Mut haben, das auch zurückzubauen.